Meine Damen, meine zwei Herren, ich darf Sie herzlich willkommen heißen bei den zweiten Keplerinnen. Die Keplerinnen sind ein Format, das der Kepler Salon gemeinsam mit European Women's Management Development, kurz EWMD, veranstaltet. EWMD ist eine internationale Organisation oder Netzwerk für und von Frauen in Führungspositionen. Und wir haben uns eben mit dem Kepler Salon zusammengeschlossen, um spannende Themen, die hier immer wieder behandelt werden, auch mit einem gewissen Fokus auf Frauenthemen beziehungsweise aus der Sicht von uns Frauen auch diskutiert werden. Im Vorfeld zur Europawahl fiel natürlich das Thema auf die Situation der Frauen in Europa, beziehungsweise die Fragestellung war, ist die EU ein Garant für Frauenrechte? Zur Diskussion haben wir eingeladen und dankenswerterweise haben Sie auch zugesagt, Frau Edith Scharatzberger-Wetschei. Sie ist Ärztin für Allgemeinmedizin, Physiotherapeutische Medizin, Präsidentin der Organisation Ärztinnen für Österreichs und der European Women's Lobby. Mit ihr diskutiert Christian Berger. Christian Berger ist Referent der Abteilung Wirtschaftspolitik in der Arbeiterkammer und Sprecher des Frauenvolksbegehrens. Moderiert wird die Veranstaltung von Christine Heiden, Präsidentin des österreichischen Presseclubs und Chefredakteurin der Welt der Frauen. Ich wünsche uns allen eine spannende Veranstaltung und Diskussionen. Einen Hinweis noch, einen ganz wichtigen. Die Bar ist insofern offen, indem Getränke danach zur freien Verfügung sind und auch für Freispenden steht ein Körperblatt. Dankeschön. Ich übergebe an Christine.
Vielen Dank, Roswitha, für die Einführung unserer Gäste. Die Europäische Union scheint ja insofern für Frauen ein Erfolgsmodell zu sein, als der Frauenanteil im Europäischen Parlament über dem Durchschnitt seiner Mitgliedsländer liegt. Und zwar um 8 Prozentpunkte, wenn man den Durchschnitt nimmt, wenn im Durchschnitt sind in den Parlamenten der Mitgliedsländer 28% Frauen, im Europäischen Parlament sind es 36%. Und es gibt auch Länder, die mehr Frauen entsenden als Männer, deutlich mehr. Da liegt Finnland an der Spitze mit einem Frauenanteil von über 70% bei den Parlamentarierinnen. Und auch Österreich entsendet momentan noch mehr Frauen als Männer in das Europäische Parlament. Wir wählen am 26. Mai und wir wählen eine Europäische Union, die gerade dabei ist, sich wieder mal zu fragen, wohin sie will und mit welchen Werten und welchen Gewichtungen sie weitergehen will. Wenn man die Diskussionen bisher verfolgt, dann kann man sagen, dass das Thema Frauen keine Rolle bisher gespielt hat. Das ist noch in keinen Diskussionen wirklich ein Thema gewesen. Und insofern ist der heutige Kepler-Salon auch ein Forum der Meinungsbildung, wie es denn da tatsächlich bestellt ist mit der Thematik der Gleichstellung der Geschlechter in der Europäischen Union und auch mit den politischen Perspektiven dazu. Wir wollen diesen Abend der Keplerinnen so machen, wie das klassische Format des Kepler-Salons ist. Und das ist so, dass wir jetzt inhaltliche Inputs von unseren beiden Referenten, der Referentin und dem Referenten bekommen. Die werden jeweils so 10 Minuten, Viertelstunde sein. Und dann diskutieren wir im Plenum gemeinsam weiter. Also das kann und soll mehr sein als Fragen, sondern tatsächlich auch miteinander ins Gespräch zu kommen über die Themen, die anstehen. Ich moderiere das Ganze, ich versuche, dass wir in der Zeit bleiben und dass ich dann bei den Wortmeldungen niemand übersehe. Die Bargeschichte ist schon angesprochen worden. Ich glaube, das Wichtigste ist gesagt. Wir starten. Frau Schwarzberger-Wetsche, darf ich mit Ihnen starten? Die Europäische Frauenlobby, die European Women's Lobby, ist eine Einrichtung der Europäischen Union, die versucht, gerade die Thematiken, die ja dann, denke ich, zwar strukturell festgelegt sind und in vielen Verträgen steht irgendwo etwas drinnen, aber das muss ja auch gelebt werden, das muss ja auch irgendwo dann einmal auf die Beine kommen, sozusagen in der Realität. Und da ist die Organisation, denke ich, ein wichtiger Zusammenschluss auf europäischer Ebene. Sie sind da als österreichische Ärztin, kann man mal sagen, oder ist auf dem ersten Anschein nach ja nicht unbedingt prädestiniert für so ein Amt. Sie haben keine politische Karriere bisher gemacht und trotzdem sich auf europäischer Ebene engagiert. Das Interessante daran ist, ich arbeite ja bei einer Frauenzeitschrift und nicht einmal dort haben wir gewusst, dass eine Österreicherin doch über 2 Jahre Präsidentin dieses Netzwerkes war. Also da sieht man auch, wie wenig durchlässig das eigentlich noch ist, was auf europäischer Ebene dann bis in die Nationalstaaten herunter passiert. Sie wollen uns und werden uns einen Einblick geben in Ihre Arbeit, in die Perspektiven, die Sie sehen. Ich bitte Sie darum. Ja.
Dankeschön, es funktioniert, genau. Danke für die Einladung, danke auch für die nette Einführung. Ich habe mir gedacht, also ich bin eingeladen, weil ich bis 2018 die Präsidentin der European Women's Lobby war. Das war zumindest meine Vermutung, dass ich deshalb eingeladen wurde. Und ich wollte kurz erzählen, was die European Women's Lobby ist, weil sie tatsächlich nicht so bekannt ist hier auf nationaler, regionaler Ebene. Das ist eine Dachorganisation für europäische Frauenvereine, für die Landesorganisation, das heißt, es sind alle EU-Mitglieder, haben eine National Coordination, die sie dorthin entsenden. Dafür bin ich nicht gewählt. Ich war nie Repräsentantin der österreichischen National Coordination, weil daneben gibt es auch noch EU-weite Organisationen und da gibt es die Medical Women's International Association. Das ist eine internationale Ärztinnenorganisation und von der aus war ich entsendet, um die europäischen Ärztinnen zu vertreten. Es sind dann auch Nicht-EU-Länder dabei, also die Türkei ist dabei. Alle Länder, die Beitrittsstatus haben, können ansuchen, dass sie bei der EWL vertreten sind. Das heißt, es beschränkt sich nicht auf die EU. Und es ist richtig, dass sie von der EU, nämlich von der Kommission, mitfinanziert wird. Also die European Women's Lobby wird kofinanziert. Wir müssen aber die Gelder, die wir bekommen, auch 1:1 selber aufstellen durch Fundraising. Und was man daran schon sieht, ist, dass es zumindest auf europäischer Ebene ein Interesse daran gibt. Man kann jetzt sagen, okay, man gibt den Frauen halt da so eine Lobby, damit man sie zufriedenstellt. Aber ich denke schon, dass es gibt zumindest ein bisschen Geld und Interesse dafür, dass tatsächlich auch Frauenrechte mitgedacht werden. Und zwar bei allen politischen Entscheidungen, dass Frauen sich Gedanken machen, wo es hingehen soll. Das ist nicht immer nur bei den klassischen Frauenthemen der Fall, da natürlich auch, und ich denke, da ist auch viel erreicht worden. Also wenn man zum Beispiel auf europäischer Ebene nimmt, die Istanbul-Convention, die jetzt vom Europäischen Rat initiiert wurde, das ist ein Gesetzeswerk, das Gewalt thematisiert, Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt, und das mittlerweile von sehr vielen, aber immer noch nicht allen EU-Staaten unterzeichnet wurde. Das heißt, es kommen Inputs von unterschiedlichen Ebenen und ich habe ein Tier mitgebracht, das ich einfach insofern ganz gut finde, weil man das Biotop sieht, wenn man von europäischer Ebene spricht und wenn man sagt, okay, wer soll denn da unsere Rechte schützen, dann gibt es nicht nur die EU, sondern es gibt die Europäische Kommission, es gibt den Europäischen Ministerrat. Es gibt die ganzen politischen Institutionen, es gibt dann aber auch die einzelnen Mitgliedsländer mit ganz unterschiedlichen politischen Ausrichtungen. Es gibt die ganzen NGOs, es gibt selbstverständlich auch den Europäischen Gerichtshof, es gibt Ombudspersonen, es gibt die Trade Unions, also es gibt ganz, ganz viele, die beschäftigen sich mit Frauenrechten, die geht das auch was an. Und die European Women's Lobby versucht einerseits über die Mitglieder und andererseits über direkten Kontakt, wo immer es um Frauenrechte geht, präsent zu sein. Ich kann vielleicht ein Beispiel nennen, das, wo man nicht sofort assoziiert, das hat auch was mit Frauenrechten zu tun. Es wurde, das ist in Finnland diskutiert worden, ein Einkommen, also das erwerbslose Einkommen für alle. Und da gab es dann ein eigenes Seminar in der European Women's Lobby, wo wir auch meinungsbildend einmal innerhalb der Mitglieder gesagt haben, okay, was heißt das, wenn es sowas geben würde, speziell für Frauen? Könnte das unter Umständen auch gar nicht so wünschenswerte Dinge bewirken, wie dass Frauen wieder weniger im Erwerbsleben tätig sind? Also, dass man sich wirklich anschaut, was heißen einzelne politische Entscheidungen, wenn man sie runterbricht auf Frauen. Das ist Gott sei Dank die EU nicht mehr, aber immer noch zu viel. Also es ist jetzt vor den Wahlen wird auch von der European Women's Lobby wie vor jeder EU-Wahl versucht, mehr Frauen in politische Ämter zu bekommen, wobei ich auch noch einmal ganz klar differenzieren würde, und das ist jetzt nicht nur meine persönliche Meinung, aber auch ich will nicht nur Frauen in politischen Ämtern haben, ich hätte gerne auch Feministinnen in politischen Ämtern. Es ist nicht jede Frau auch wirklich eine Vertreterin von Frauenrechten, das muss man auch ganz klar sagen. Und wenn man sich anschaut, was sind die Bedrohungen der Frauenrechte und was sind vor allem auch die wodurch sind sie jetzt gefährdet? Gibt es einmal den Mythos, dass eh schon alles erreicht ist? Was will man überhaupt noch? Es geht uns eh so gut wie nie und alles passt schon. Das ist ein Mythos, wo man immer wieder dann dagegen halten muss, sagen wir es, na gut, schauen wir es uns bitte genauer an, ist es wirklich so? Und das politische Klima, und das ist ganz einfach auch so, ist wirklich auch ein bedrohliches Szenario für Frauenrechte. Wir haben im Jahr 2016 begonnen haben wir es noch vorher, 2015, aber wir haben so ein Mapping gemacht, wo wir uns die Parallelen angeschaut haben, die alle sehr weit rechts stehenden Bewegungen, die es in Europa gibt, politische Bewegungen, die unterschiedlich erfolgreich sind, aber mittlerweile in manchen Ländern auch in der Regierung sind. Und was die gemeinsam haben, ist einfach, dass sie fundamentale Rechte von Frauen wieder in Frage stellen. Mehr oder weniger subtil, mehr oder weniger geschickt. Und das ist schon jetzt auch vor der Europawahl ein ernstes Thema, weil wenn die auch auf europäischer Ebene sehr stark werden, also es ist zum Beispiel nicht sicher, dass so etwas wie die European Women's Lobby immer gefördert wird. Irgendwann kann man vielleicht sagen, brauchen wir eh nicht. Haben wir eh schon erreicht. Und dann würde ich gerne noch erwähnen, dass es im Zusammenhang mit der großen Bankenkrise in ganz Europa, und das war innerhalb der europäischen Women's Lobby sehr, sehr gut zu merken, wenn die Frauen erzählt haben aus unterschiedlichen Ländern, wo dann gespart wurde. Weil das Erste, was gestrichen wurde, waren Einrichtungen, die Frauen zugutekommen. Wurscht, ob es Kinderbetreuung war oder... Das heißt, sozusagen, es wäre das etwas, was wir uns leisten, wenn es uns gut geht, aber wenn es schlecht geht, ist es das Erste, was weg ist. Das wollte ich einfach bringen, was sozusagen schwerpunktmäßig ist natürlich immer auch Gewalt gegen Frauen ein Thema der European Women's Lobby, wo wir auf unterschiedlichen Ebenen versuchen, aktiv zu sein. Und die Istanbul Convention habe ich einfach den Weg gezeichnet, weil das war schon eine sehr erfolgreiche Initiative auch von der European Women's Lobby, wo wir halt auf sehr vielen Ebenen dann auch versuchen, dafür Lobbying zu machen, im besten Sinn. Also wenn man sich einigt, etwas gut zu finden, dass man das dann lobbyiert, finde ich an sich schon was Sinnvolles. Ich glaube, das war fürs Einführungsstatement ungefähr das, was ich sagen wollte. Ich bringe sehr gern die Arundhati Roy, weil wenn man sich fragt, Sie haben das so nebenbei anklingen lassen, manchmal weiß ich selber nicht, wie ich als Ärztin aus dem Innviertel irgendwann dort gelandet bin, aber es ist schon so, man sieht halt Ungerechtigkeiten, die Medizin ist ein sehr paternalistischer, männlich dominierter Bereich, gesellschaftlicher Bereich. Und irgendwie schlittert man da rein und plötzlich wacht man auf und ist wirklich sehr überzeugte Feministin und dann macht man sowas.
In Ihrer Vorstellung auf der Website European Women's Lobby steht auch Not born a feminist, rather became one. Das ist wahrscheinlich das, was Sie jetzt gerade gemeint haben, gell?
Ja, genau.
Darf ich noch eine Nachfrage stellen zum Verständnis? Die European Women's Lobby setzt sich aus Mitgliedern aus verschiedenen Ländern zusammen. Jetzt ist unser Thema sozusagen, wie weit garantiert die Europäische Union auch die Frauenrechte in den einzelnen Mitgliedsländern. Da haben wir ja ganz unterschiedliche politische Strömungen, wie Sie auch gerade anklingen haben lassen. Wir denken zum Beispiel Polen, Abtreibungsrecht, war eine intensive Debatte ja in den vergangenen Jahren. Inwieweit versucht da die EWL über ihre Mitglieder in den Nationalstaaten dann auch die Entwicklung der Frauenrechte zu beeinflussen?
Also so gut wir können, aber da gibt es einfach relativ enge Grenzen und Möglichkeiten. Also was wir tun ist zum Beispiel, wir unterstützen die Kolleginnen, die dort sind. Also es gibt eine polnische Dependance. Was man auch sagen muss, es ist im Zuge dieser politischen Entwicklungen sind schon auf der anderen Seite auch ganz, ganz starke Frauenbewegungen entstanden. Also Hashtag MeToo war schon eine richtig große Bewegung, die auch, glaube ich, so gar nicht absehbar war, dass sich so ausbreiten würde. Und auch nach der Wahl Trumps sind vor allem die Frauen auf die Straßen gegangen. Also es gibt schon Gegenbewegungen zu den politischen Entwicklungen und die European Women's Lobby versucht, die auf allen Ebenen zu unterstützen. Also wir unterstützen die Kolleginnen, die National Coordinations, die dort aktiv sind. Wir versuchen auch, wenn die sagen, es wäre hilfreich, wenn ihr an die oder den Minister schreibt, dann tun wir das. Versuchen wir auch. Und wenn die jetzt irgendwelche Aktionen organisieren, auch dann helfen wir mit. Wir versuchen auch unter Umständen, dass wir sagen, okay, wir machen eine unserer Versammlungen dann unter Umständen vor Ort. Also wir haben das auch schon mal in Lissabon gemacht. Je nachdem, soweit wir können, unterstützen wir es ja. Aber es gibt natürlich Grenzen. Also Polen hat zum Beispiel die Istanbul-Konvention auch nicht ratifiziert. Ich habe nicht einmal unterschrieben, weil sie aus religiösen Gründen das nicht wollen.
Wir können dann ja noch darüber diskutieren, weil zum Beispiel würde mich dann noch sehr interessieren, wenn ein Mitgliedsland wie Ungarn quasi Gebärprämien für rein rassige Kinder, sag ich mal sehr überspitzt, zahlt, ob das überhaupt mit EU-Recht konform gehen kann, beziehungsweise auch mit Frauenrechten konform gehen kann.
Nein, überhaupt nicht. Nur die Mitglieder, die in der EWL sind aus Ungarn, sind wirklich großartige Frauen und die sind verzweifelt. Also die sind echt verzweifelt, wenn man mit denen redet. Ich bin mit denen an einem Tisch gesessen, die haben geweint und die haben überhaupt kein Geld mehr. Also die werden finanziell ausgehungert. Teilweise haben die in diesen Organisationen auch früher hauptberuflich gearbeitet, die suchen sich jetzt wieder andere Jobs. Also das ist schon schwierig. Ja. Wir versuchen die dann auch, für die ist zum Beispiel der Mitgliedsbeitrag, der wirklich nicht sehr hoch ist bei der EWL, ein echtes Problem, wo wir dann versuchen, dass wir den irgendwie erlassen, reduzieren. Also wir versuchen halt, dass wir die unterstützen, soweit es geht, aber es gibt in diesen Ländern auch noch engagierte Frauen. Also die Botschaft ist mir schon wichtig und wir versuchen genau die zu unterstützen und zu fördern.
Vielen Dank. Ich denke mal, so für den Einstieg haben wir ein bisschen einen Einblick bekommen. Not born a feminist, rather became one. Trifft das auch für Sie zu?
Ja.
Ich möchte Sie ganz kurz vorstellen. Christian Berger studiert momentan, wenn ich richtig informiert bin, noch Rechtswissenschaften und Sozioökonomie.
Soziökonomie ist abgeschlossen.
Ist abgeschlossen. Anthropologie ist abgeschlossen. Geschlechterforschung ist abgeschlossen. Sie sind Referent in der Abteilung Wirtschaftspolitik der Arbeiterkammer Wien. Ja. Und vielen, denke ich, ist er doch bekannt geworden als Sprecher des Frauenvolksbegehrens 2018, wo man ihn immer wieder gesehen hat. Und Sie sind auch einer der Gründer, Gründerinnen des Forums kritischer Juristinnen und Juristen. Ja, und Sie kommen, denke ich, von dieser Schiene des österreichischen Frauenvolksbegehrens zum europäischen Thema der Frauenrechte.
Ich möchte schon nochmal explizit darauf antworten. Ich denke, niemand von uns wird in irgendeiner Hinsicht politisch geboren. Also Feministin zu sein, Feminist zu sein, ist immer Ausdruck einer politischen Haltung. Und ich glaube, das gilt auch wirklich zu betonen, denn gerade jetzt nach dem, was Sie angesprochen haben, und ich muss sagen, es hat mich schon auch bewegt, weil es natürlich gibt in diesen Ländern nach wie vor engagierte Frauen, Männer, feministisch engagierte Personen, die deren Situation einfach so bedrängt und verzweifelt sein muss. Und das zeigt mir nochmal, dass wir noch viel stärker international solidarisch sein sollten und uns dieser extrem schwierigen Situation bewusst sein sollten. Und auch das ist sozusagen Europa. Deswegen möchte ich sozusagen auch in Frage stellen, dass Europa selbst grundsätzlich gesprochen ein solches Erfolgsmodell wäre. Natürlich gibt es in Europa gewisse Errungenschaften, aber das alles ist nur bis zu einem gewissen Grad garantiert und man sieht sozusagen, dass sich rechtsradikale rechte Kräfte systematisch formieren, Frauenrechte angreifen, ja nicht nur in Polen, in Ungarn, auch in Österreich. Ich möchte nur an die Petition Verändern erinnern, die den Spätabbruch als einen ersten Schritt zur Abschaffung der Fristenlösung, möchte ich wirklich in aller Klarheit sagen, weil ich glaube, da müssen wir uns Bewusstsein einschränken will. Also selbst der im europäischen Recht vorhandene sehr gute Rechtsbestand in Bezug auf die Geschlechtergleichstellung, in Bezug auf die anderen Gründe, muss man es ein bisschen differenzierter anschauen, ist natürlich politisch verhandelbar und im Hintergrund organisieren sich Kräfte, die diese Errungenschaften, diesen Rechtsbestand reduzieren oder umwandeln wollen. Und die reden in Österreich davon, dass sozusagen das ganze Goldplating eine Last wäre, dass es Regulierung wäre, die wir alle nicht bräuchten, ist im Grunde auch ein Versuch, gewonnene Rechte, die über das hinausgehen, was die EU zwingend vorgeschrieben hat, abzuschaffen. Da fällt unter anderem vieles im österreichischen Mutterschutzrecht darunter, das darf man nicht vergessen. Okay, soviel meine kleine Überleitung zu dem, was ich jetzt noch referieren will oder womit ich mich beschäftigen will. Im Lichte der Europawahlen und auch der österreichischen Kandidatinnenliste fällt natürlich einmal auf, dass nur eine weibliche Kandidatin dabei ist, auch wenn es auf den hinteren Listenplätzen ein wenig anders aussieht. Aber selbst wenn sozusagen die Julia Herr bei der SPÖ als prominente Kandidatin gehandelt wird, muss man wissen, dass sie auf Listenplatz 6 ist und das ist ein aussichtsloser Platz. Das heißt, da spielt die SPÖ wieder mit einer jungen, kritischen Kandidatin und nutzt sie sozusagen auch als weibliches Aushängeschild, um sich für feministische Kräfte andockbar zu machen. Das finde ich auch sehr schwierig. Aber gerade, dass so viele Männer schon wieder definieren, was europapolitisch relevant ist und dass dann sozusagen Gleichstellung kein, oder zumindest keine feministischen Männer, und das möchte ich für alle behaupten, die auf Platz 1 antreten, schon wieder definieren, was sozusagen im politischen Diskurs zählt und welche Themen sozusagen wichtig sind und welche, über welche gar nicht gesprochen wird, verweist auf ein ganz grundsätzliches Problem. Und ich finde, man muss auch in solchen Zusammenhängen nochmal grundlegend ansprechen. Also ich möchte darüber sprechen, erstens, was bedeutet Patriarchat und warum leben wir noch darin und warum ist es grundlegend falsch, davon auszugehen, dass alles erreicht wäre, es ist sozusagen einiges erreicht und das Allermeiste ist noch zu erkämpfen. Dann möchte ich kurz thematisieren, was sind eigentlich Frauen- und Menschenrechte und wie ist es in Europa um Frauen- und Menschenrechte aktuell bestellt. Ich hoffe, ich schaffe das in den mir verbliebenen 10 Minuten. Ich werde es sehr pointiert machen und hoffentlich schaffen. Noch eine Bemerkung sozusagen, bevor ich über das Patriarchat spreche, was ich ungern, aber für den heutigen Zweck gerne machen werde, ist, dass das Frauenvolksbegehren um was institutionell sehr Positives in der komplexen Mehrebenenpolitiklage der Europapolitik zu erreichen. Das Frauenvolksbegehren hat im Europaparlament lobbyiert und ich finde, es gibt überhaupt nichts gegen gutes Lobbying, also gut gegen wichtige Interessensdurchsetzung einzuwenden, für eine Resolution gegen den Backlash. Also all das, über das wir sprechen und all das, was droht, weil wir wissen, das Europaparlament wird rechts bis rechtsradikal nach der Wahl sein, wird Rechte, die bestehen, in Frage stellen, wird aber auch Sozialstandards abbauen etc. etc. Also wir haben mit einem Backlash zu tun. Und wir haben in einem Ausschuss lobbyiert für die Verabschiedung einer Resolution gegen diesen Backlash. Da muss man wissen, dass die Mitglieder in diesem Ausschuss für die Gleichstellung sehr progressiv sind und das Europaparlament sehr gerne mit Expertinnenwissen konfrontieren, sehr gerne mit relativ radikalen politischen Positionen konfrontieren und gesehen haben, dass in vielen Ländern systematisch eben reproduktive Rechte eingeschränkt werden und deswegen haben wir diese Resolution dort durchgekriegt, übrigens auch durchs Europaparlament und die besteht jetzt und soll den Rat und die Kommission anhalten, Maßnahmen zu setzen, um diesem Backlash etwas entgegenzusetzen. Das ist natürlich ein sehr, sehr softes Rechtsinstrument, das muss man schon wissen, aber es ist dennoch sozusagen politisch, symbolisch wichtig, dass das alte Parlament noch klar gesagt hat, dass ihnen Frauen- und Menschenrechte wichtig sind und dass reproduktive Rechte, die Einschränkung reproduktiver Rechte nicht mit dem, was als europäische Identität verstanden wird, vereinbar ist. Okay. Aber warum ist es mit ganz vielen anderen Dingen vereinbar? Ganz einfach, ja, wir leben im Patriarchat, das ist sozusagen kein Vorwurf an uns als Personen, das ist eine geschichtliche Diagnose, die auch noch heute aktuell ist, das ist sozusagen unsere Tradition. Ich betone hier auch das Wort unsere, das habe ich im Gleichbehandlungsausschuss des österreichischen Parlaments auch sehr gerne gemacht, weil sehr viele ÖVP und FPÖ-Mandatarinnen sehr aufgeregt hat, weil sie ja tatsächlich davon ausgehen, dass das Patriarchat etwas Importiertes wäre, obwohl wir gleichsam all diese Sitzungen durch über lauter Probleme gesprochen haben, die genuin österreichisch sind. Also von häuslicher Gewalt bis ungleicher Bezahlung, bis riesige Vermögensdifferenzen und Machtkonzentrationen in den Händen von Männern, die natürlich Gewalt etc. mitlegitimieren. Also es ist unsere Tradition und es heißt im Kern nichts anderes als Abwertung und Unterordnung von Frauen und Überbewertung und Überordnung von Männern. Und das äußert sich im Kulturellen, in einer grundsätzlichen Benachteiligung, Infragestellung, einer Zweitklassigkeit all dessen, was sozusagen als weiblich gilt. Also was weiblich besetzt ist, zählt weniger. Das ist, was das Patriarchat uns sozusagen kulturell vermittelt auf jeder Ebene. Wir können das durchgehen. In der Ökonomie, wir müssen nicht immer nur über den Gender Pay Gap sprechen, wir könnten auch davon sprechen, dass Männer international über 90% all des Kapitals und des Vermögens verfügen, was eine viel gewaltigere, und das Wort gewaltig benutze ich bewusst, Machtkonzentration bedeutet, als 20% Gender Pay Gap. Ja, das bedeutet sozusagen in der Hinsicht, wer kann was in der Gesellschaft bestimmen, relativ wenig, aber dass 90% alles Vermögens internationalen Männern gehört, bedeutet sehr viel, weil die verfügen damit über die Arbeitskraft, über die bezahlte und unbezahlte von der gesamten übrigen Bevölkerung. Weil was bedeutet Kapital? Kapital bedeutet immer Verfügungsgewalt über die Arbeitskraft anderer Personen. Das heißt, diese Vermögensordnung ist sozusagen auch eine Gewaltordnung. Okay. Und was bedeutet Patriarchat noch? Patriarchat bedeutet auch immer Dichotomisierung und Hierarchisierung. Und kulturell mit dem Weiblichen verbunden in dieser Dichotomisierung ist Schwäche, ist Körperlichkeit, ist Dinglichkeit und in gewisser Weise auch Unterlegenheit. Und mit dem Männlichen, und das ist das Problematische, was Ministerinnen kritisieren, weil sie sozusagen alle wie Männer werden wollen. Es ist eben das sozusagen, also sozusagen weil es sozusagen gibt sich an das männliche Anzeigen überhaupt nicht. Das Männliche ist in dieser Dichotomisierung ähnlich oder sogar widerlicher. Es ist assoziiert mit Härte, mit Gewalt, mit Überlegenheit, mit Unterordnung des Weiblichen, also mit Geist, auch mit dem fehlenden, mit einem fehlenden Gespür für das, für die eigene emotionale Welt. Die zweithäufigste Todesursache bei Männern sind Depressionen und davon ist die größte Anzahl beispielsweise gar nicht diagnostiziert, weil Männer sozusagen verlernt haben, sich zu spüren, um es plump zu sagen. Und ich glaube, das sind auch ziemlich drastische Verhältnisse, in denen ich so Augen führen muss. Das Patriarchat macht auch Männern zu einer Problemgruppe. Männer haben die Gewaltprobleme, Männer haben Suizidprobleme, Männer sorgen dafür, dass Beziehungen erodieren. Ja, auch das sind Effekte des Patriarchats. Okay. Und was sozusagen für Rechte, wir sind heute beim Abend, wo wir normative Dimensionen ansprechen, was für Rechte setzt man dem entgegen? Grundsätzlich Frauen- und Menschenrechte. Frauenrechte sind aber nichts, sind keine Sonderrechte, Frauenrechte sind grundsätzlich ja Menschenrechte oder sozusagen ganz allgemeine Rechte, aber es hat eben aufgrund geschichtlicher Erfahrungen immer wieder, und das ist ja kein Zufall, sich gezeigt, dass die Rechte von Frauen die eben allgemeine Rechte sind, dass solche weder wahrgenommen werden noch anerkannt werden und einer übermäßigen Häufigkeit verletzt werden. Das gilt sozusagen in Bezug auf Zugang zu Bildung, das gilt in Bezug auf Zugang zu politischen Teilhabechancen, das gilt für den gesamten Bereich der Ökonomie, das gilt vor allem für den Körper, das gilt vor allem für reproduktive und sexuelle Rechte, die Frauen spezifisch vorenthalten werden, auch aufgrund von biologischen Kapazitäten. Okay. Und deswegen, sozusagen aufgrund dieser Problemlage, thematisiert man Frauenrechte eigens. Also Frauenrechte werden deshalb Frauenrechte genannt, weil sie für Frauen besonders relevant sind, weil diese Rechte von Frauen besonders häufig verletzt werden. Sozusagen, es ist kein schillernder Akt, den man sozusagen mit der Rechtsausstattung von Frauen. Es ist im Grunde eine Notwendigkeit, Frauenrechte als besonders schützenswert und anerkennenswert zu thematisieren, weil sie so oft entzogen werden. Also sozusagen eine Notwehrmaßnahme über Frauenrechte zu sprechen, weil sonst konnten wir nur über Rechte sprechen, denn nichts anderes sind sie ja. Genau. Und wie schaut das jetzt auf der Europaebene aus? Ich habe schon eingangs gesagt, der Rechtsbestand auf Europaebene ist an sich sehr gut. In dieser Hinsicht sozusagen war der feministische Rechtsaktivismus auf einer europäischen Ebene natürlich eine Fortschrittsgeschichte. Wir haben 4 Antidiskriminierungsrichtlinien, die in Kraft sind in Österreich, unmittelbar im Gleichbehandlungsgesetz sozusagen umgesetzt sind. Wir haben die Grundrechtecharta, wo ganz klar ein Gleichbehandlungsgebot normiert ist. Wir haben im Bereich des Primärrechts, also des sogenannten europäischen Verfassungsrechts, sehr viele Gebote der Nichtdiskriminierung und Gleichbehandlung. Es gibt sozusagen auf normativer Ebene überhaupt keine Frage, ob gleichbehandelt werden sollte oder nicht. Es ist gesollt, dass gleichbehandelt wird. Aber die Realität ist eine vollkommen andere und in dieser Hinsicht muss man Recht immer thematisieren. Nämlich, sind sie aufgreifbar, sind sie durchsetzbar und wirken sie in der Realität? Wenn das alles nicht erfüllt sind, dann ist es im Grunde eine unvollkommene Realisierung von politischen Bemühungen, weil Rechte sind ja auch nichts anderes als sozusagen Ergebnis politischer Bemühungen. Und deswegen ist sozusagen der feministische Kampf, deswegen ist der Einsatz für Frauenrechte so lange nicht erreicht, bis in der Realität diese Rechte insofern anerkannt werden, als dass sie überhaupt nicht mehr vorenthalten werden, dass sie leicht durchsetzbar sind, dass es einen niederschwelligen Zugang zu ihnen gibt. Ich möchte nur ganz kurz herausgreifen, warum es im Rahmen des europäischen Systems relativ schwierig ist, über Rechte zu sprechen, über Gleichbehandlungsansprüche zu sprechen, unabhängig von ihrer ökonomischen Bedeutung. Denn es wird ja immer wieder, das kennen vielleicht die einen oder anderen von Ihnen, hervorgehoben, dass der Anspruch auf gleichen Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit zu den ältesten Beständen des europäischen Rechts gehört und deswegen wundern sich alle immer so, warum das sozusagen noch nicht funktioniert. Es besteht seit 1957, also wirklich sehr, sehr früh, also im Rahmen der römischen Verträge normiert worden. Aber warum? Also die Geschichte dieser Norm ist, dass Frankreich es als Bedingung für den Vertragsschluss erklärt hat, weil in Frankreich gab es schon ein nationales Recht, das gleichen Lohn für gleiche Arbeit vorgeschrieben hat. Das heißt, Frankreich hat versucht, einen Wettbewerbsnachteil für sich als Nationalstaat auszugleichen mit dieser Verallgemeinerung des Anspruchs auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Da sieht man, dass Wettbewerbsgedanken, Effizienzgedanken und die Notwendigkeit der ökonomischen Begründung von Rechten, der Geschichte des Gleichbehandlungsrechts auf europäischer Ebene inhärent ist. Und das hat sich bis heute überhaupt nicht geändert. Das kann man sich in jeder Materie anschauen. Und das zeigt sich auch darin, dass es beispielsweise überhaupt keine Normen gibt in der Hinsicht der Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit. Das ist ein Bereich, der vollkommen dethematisiert geblieben ist im Europarecht. Im Bereich des Steuerrechts, ich meine, Steuerrecht ist nationale Materie, aber es gibt immerhin noch den Anker des Gender Budgetings im europäischen Budgetrecht. Gender Budgeting ist heutzutage etwas, das auf Europaebene gar nicht mehr wahrgenommen wird. Ich habe mir aus halbberuflichen Gründen das Europabudget neulich angeschaut und Gender Budgeting spielt gar keine Rolle mehr, obwohl es die europäischen Verträge vorgeben. Das ist nicht nur in Österreich, wo Sie es vielleicht wissen, dass Gender Budgeting sozusagen eine Vorgabe ohne Praxis geworden ist. Das ist auch auf Europaebene so, wo es lange Zeit ganz anders war, wo Gender Budgeting zumindest auf einer experimentellen Ebene noch eingesetzt wurde. Und auch Gender Mainstreaming wird tendenziell zurückgefahren, wobei, wenn man jetzt sozusagen das epidemische Ausmaß sexueller Gewalt, sexueller Belästigung anschaut, dann müsste man sich eigentlich nicht überlegen, dass man Gender Mainstreaming betreibt, sondern erstens mal verstehen, dass Gender eine Hierarchie ist, die mit Gewalt verbunden ist und eigentlich sowas wie Mainstreaming des Antisexismus in der Praxis, also sozusagen Mainstreaming von Antigewalt im Geschlechterverhältnis, dem voranschicken, weil das Gender Mainstreaming eine sehr noble Geste, aber wir haben noch ganz andere Probleme im Geschlechterverhältnis, bevor man sozusagen hier versucht, diese Form der Verbreitung von politischen Konzepten, die sozusagen auch keine Basis in der sozialen Realität haben, weil wir sozusagen so oft mit Gewalt im Geschlechterverhältnis konfrontiert sind, dass an die Berücksichtigung von Gleichstellungskonzepten auf einer institutionellen Ebene gar nicht zu denken ist. Und wo sind die primären Probleme im Gleichstellungsrecht? Ich möchte es nur kurz ansprechen, weil die stehen der Durchsetzung auch zentral im Wege. Also einerseits die Beweislastverteilung ist immer noch sehr schwierig zu beweisen. Und das gilt nicht nur für die Durchsetzung von Equal Pay Ansprüchen, wo Datenschutz im Moment Antidiskriminierung schlägt. Da kennen Sie vielleicht den Fall der Fondsmanagerin von Raiffeisen, der hat es in die Women geschafft. Da ist sozusagen über 10 Jahre lang hat eine Frau, das ist ein österreichischer Fall, eine Frau am wenigsten bekommen in ihrer ganzen Einheit, und zwar da ist nur sie und 12 andere Männer. Und sie hatte sehr viel mehr Verantwortung, sie hatte sehr viel mehr sozusagen Betriebserfahrung und auch Leitungsaufgaben. Und dennoch hat man sozusagen ihr systematisch weniger bezahlt, nach 10 Jahren ist sie draufgekommen, jetzt hat sie es geltend gemacht und wurde dafür gekündigt. Das ist übrigens der erste Fall, wo ein Betriebsrat der Raiffeisen sie sozusagen stützt im Verfahren und ihr hilft, das durchzusetzen. Aber das erste Gericht hat gesagt, es ist nicht möglich, sozusagen das hinlänglich zu beweisen, denn die Gehaltsdaten, die Raiffeisen nicht herausgeben, die sind vom Datenschutz geschützt. Also in dem Fall sozusagen verdrängt das Datenschutzrecht das europäische, es wird nämlich europäisch argumentiert, ich glaube, das müsste man eigentlich nicht, aber es wird gemacht, Benutzung und Gleichstellungsansprüche auszuhebeln, was sich aufgrund der Rechtsordnung, wo eigentlich die Gleichbehandlungsansprüche oder die Gleichheitsnormen auf Verfassungsebene stehen und die Datenschutznormen eigentlich sozusagen so eine Form von, ja, sagen wir halt bundesgesetzlicher Qualität hat, höchst fragwürdig. Dann gibt es einen, und dann, wenn man sozusagen die Strukturen wirklich angreifen will, dann muss man das Instrument der Beseitigung mittelbarer Formen von Diskriminierung viel stärker in die Lupe nehmen, das heißt soziale Strukturen. Also mittelbare Diskriminierung ist das, was sozusagen tagtäglich überall stattfindet, dass da, wo behauptet wird oder wo die Leute tatsächlich glauben, weil es gibt ja auch sowas wie institutionalisierten Sexismus, dass wenn man neutrale Vorschriften, Kriterien etc. anwendet, Ungleichbehandlung nicht möglich wäre. Das kann man immer sehr einfach damit erklären, dass es nicht stimmt. Beispielsweise, wenn man dann denkt, dass ein Regierungsgebäude, das für alle sozusagen zugänglich ist, dann und sozusagen neutral zugänglich ist, für Rollstuhlfahrerinnen beispielsweise nicht zugänglich ist, weil die brauchen eine besondere sozusagen Vorrichtung, um reinkommen zu können. Und wir können nachher noch drüber sprechen, aber auf Ebene sozusagen des Geschlechts ist mittelbare Diskriminierung überall vorhanden. Es gibt aber das Problem, also beispielsweise bei der Bewerbung, beim Zugang zu gewissen Berufen, bei der Ablehnung von Frauen, die sich für spezifische Berufe bewerben. Da kann man im Grunde nichts anderes erbringen als einen statistischen Nachweis, dass diese Gruppe statistisch gesehen, geschichtlich gesehen, systematisch in diesen Bereichen verdrängt wurde und auch heute schwer hat, dort zu sein. Beispielsweise der IKT-Bereich, Informations- und Kommunikationstechnologie. Oder für intersektionale Fälle, wo Frauen, die ein Kopftuch tragen, systematisch abgelehnt werden, ohne Begründung, wo man nicht anderes als Begründung oder Rechtfertigung bringen kann, außer die Statistik. Aber die Statistik ist in dem Fall, was die Mittelbarkeit der Diskriminierung nachweist. Das ist ein Problem. Und es gibt ein Problem, dass die Sanktionen weit weitaus zu schwach sind. Es gibt Schadenersatzsummen, das ist in 1.000 bis 2.000 Euro Höhe. Ja, das kann man sehr gut einkalkulieren, wenn man weiterhin Geld sparen will und Frauen im Durchschnitt 20% weniger Geld zahlen will, dann zahlt man halt alle paar Jahre 10.000 bis 2.000 Euro. Denn was wir auch nicht haben, ist eine Kultur des systematischen Klagens. Und ich finde, das ist ja von Individuen sehr viel verlangt, permanent ihre Ansprüche vor Gericht durchzusetzen. Und es ist auch vom Staat, finde ich, relativ wenig entgegenkommend bis höhnisch zu sagen, wenn ihr eure Rechte, die wir euch zuerkennen, durchgesetzt haben wollt, dann macht das bitte auf eigene Kosten, auf eigenes Risiko vor Gericht und setzt eure Rechte durch. Ihr werdet schon sehen, sozusagen, ob es klappt oder nicht. Das finde ich auch ein ziemlich schwieriges Bild, wo sozusagen immer sozusagen die Haltung herrscht, na, wenn euch was nicht passt, dann klagt es doch.
Sie haben so eine sympathische Begeisterung, dass ich mir einfach schwer tue, auf die Zeit jetzt zu schauen.
Naja, wir sprechen ja über ein großes Thema. Ich dachte, ich muss ein bisschen umreißen, was die Probleme sind.
Aber wir wollen ja auch nicht in den Verdacht kommen, dass wir die Redezeiten zwischen Mann und Frau ungleich verteilen. Drum.
Vollkommen richtig.
Eine wichtige Bemerkung ist noch möglich. Wenn Sie jetzt noch eine auf Ihrer Liste hatten, die Sie unbedingt unterbringen wollen.
Ich wollte damit eigentlich gerade schließen.
Na ja, bitte.
Mit den Problemen, um sozusagen gut in die Diskussion überzuleiten. Ja.
Okay. Ich denke, dass wir... Danke. jetzt schon sehr sehr tief in die einzelnen Materien hineingeschaut haben und glaube ich auch ein paar Blickwinkel bekommen haben, die man so gar nicht bedenkt normalerweise, wenn man sich diese Materie anschaut. Kepler-Salon heißt, wir reden miteinander. Sie sind eingeladen, mitzudiskutieren, Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen. Einfach bitte mit einem Handzeichen und Sie bekommen dann mein Mikro, weil wir haben heute nur das eine und alle Kepler-Salon-Formate werden aufgezeichnet, können dann als Audio-File nachgehört werden und daher ist auch notwendig, dass man ins Mikrofon spricht. So, wer mag denn beginnen? Wir haben ja noch einen Herrn, der mit dem Mikro geht, wunderbar.
Ich hätte eine Frage zur österreichischen Parteienlandschaft. Und zwar ist es jetzt schon öfter mal angesprochen worden, dass eben Frauenrechte grundsätzlich nur separat behandelt werden. Und ich habe überhaupt den Eindruck, dass Parteien in Österreich vor dem irrsinnig zurückscheuen, Frauenrechte explizit zu thematisieren. Man spricht von Familienrechten, eventuell von Kinderrechten, aber dass man das wirklich explizit anspricht oder im Mittelpunkt einer Kampagne stellt, ist äußerst selten. Ja, und meine Frage einfach, warum hat man immer so den Eindruck, dass das betrifft nur die radikalen Feministinnen, wo wir doch 50% Frauen in Österreich haben? Und warum scheuen sie die politischen Parteien da so davor, dieses Thema anzusprechen, wo da doch eine breite Wählerschicht da wäre? Und vielleicht, was Ihre Einschätzung wäre, wie würde die Reaktion in der österreichischen Bevölkerung ausschauen, wenn man das mehr thematisieren würde? Wenn Parteien das thematisieren würden.
Ja, also ich würde es mir wünschen. Also ich fände es tatsächlich wichtig, notwendig und gut. Ich denke, die Annahme von vielen Politikerinnen und Politikern ist, dass sie damit keine Wählerstimmen gewinnen. Und ich bin mir wirklich nicht sicher, ob 50%, also ob die Frauen alle sich dessen bewusst sind, dass unsere Rechte in Gefahr sind. Ich möchte nur ein Beispiel nennen. Abtreibung ist bei uns im Strafgesetz verankert. Das ist ja Wahnsinn, ja. Die Fristenlösung, wir können froh sein, dass wir sie haben, aber sie heißt nur straffrei. Ja. Also, aber das würde derzeit niemand antasten, wenn man nur Angst hat, es wird nur schlechter. Ja. Also es ist derzeit schon ein Klima, wo man wahrscheinlich manches gar nicht aufwühlen will. Also ich würde es mir wünschen, es hat immer wieder Politikerinnen gegeben, die letzte, an die ich mich erinnere, die auch auf europäischer Ebene sich dafür tatsächlich eingesetzt hat, war die Ulrike Lunacek. Die Partei ist nicht mehr im Parlament, ja. Also.
Ja. Soll ich auch noch?
Ja.
Naja, ich glaube, die Parteien sind traditionell so strukturiert, dass es eine ganze Latte an Personen und Themen gibt, die sozusagen vorkommen sollen, bevor das Randthema, das zusätzlich noch unpopulär ist und das mit diversen Mythen besetzt ist, also Frauenpolitik haben wir ja mehr angesprochen, zur Sprache kommt. Das heißt, es gibt in den Parteien A selbst sexistische Strukturen, die das blocken, also das weiß ich allzu gut von Arbeit im Frauenvolksbegehren, diese Hintergrundgespräche sind tatsächlich das Bohren dicker Bretter, denn es gibt sozusagen eine Form von rhetorischer Modernisierung, ja, niemand in der SPÖ und auch nicht bei der ÖVP würde sich offen sexistisch äußern, ja, das sind nicht die Zeiten sind vorbei, in denen nicht erkannt wurde, dass es keinen schlanken Fuß macht, sagen wir so. Alle auf der Vorderbühne meine ich. Ja. Auf der Hinterbühne schaut es sehr wohl anders aus. Ich habe gemeint, deswegen da ist das Bohren harter Bretter. Und davon sozusagen nochmal zu trennen, hat das ganz zentral was mit Interessen zu tun. Diese Parteien repräsentieren ihres, und wir müssen jetzt leider im Detail durchgehen, aber das gilt natürlich in Graden, aber repräsentieren repräsentieren gewisse Interessensgruppen und in gewisse Interessensgruppen zählt sozusagen Gleichstellung wenig bis gar nichts, aber sozusagen Familienpolitik, Familienbonus Plus, die zusätzlich umverteilend nach oben wirkt, oder die Einschränkung reproduktiver Rechte, sehr viel mehr. Das heißt, diese Parteien stehen sozusagen ideologisch gar nicht für eine progressive Gleichstellungspolitik. Da gibt sozusagen weder, also seit der Johanna Donal und vielleicht der Ulrike Lunacek und einigen herausragenden Personen, auch sehr wenige, die den Schneid haben, das tagtäglich auf die politische Tagesordnung zu setzen und ich muss sagen, auch genug Wissen haben, Gleichstellungspolitik so zu thematisieren, dass sie Gesellschaftspolitik wäre. Denn das ist Gleichstellungspolitik. Gleichstellungspolitik ist keine Randfrage. Gleichstellungspolitik betrifft die Lebensrealität der Menschen.
Darf ich noch einen Aspekt dazu einbringen, weil der würde mich auch auf europäischer Ebene interessieren, gerade weil wir am Anfang festgestellt haben, dass die Women's Lobby ja auch nicht die Breite hat. Wenn man zum Beispiel denkt, hat man jemals schon ungarische Feministinnen unterstützt in der momentanen Situation oder überhaupt davon gehört, dass man das jetzt könnte, wo könnte man andocken. Würde gerne noch mit andocken beim Frauenvolksbegehren. Wir haben abgeschlossen mit nicht einmal 500.000 Stimmen und ich sage absichtlich nicht einmal, weil eigentlich ist es beschämend, wenn man sich überlegt, hat nicht einmal die Hälfte, die wir Frauen sind, hat das unterstützt. Das muss ja auch Ursachen haben, die irgendwo darin liegen, dass man offenkundig deswegen auch diese Politik machen kann, weil man sich sicher sein kann, dass auch die Frauen sich nicht aufregen drüber. Ich sage es einmal etwas salopp, ja. Also sonst, wenn die Frauen ein sehr starkes Lobbying hätten, dann wäre das gar nicht möglich, weil man würde sich das nicht trauen. Und da ist meine Frage oder mein Denkanstoß vielleicht jetzt einmal, dass ich den Eindruck habe, bedingt durch diese ganze Geschlechtergeschichte, die wir haben, gibt es bei vielen Frauen noch kein ausgeprägtes strategisches, politisches Bewusstsein. Also, weil wir das gerade das mit den reproduktiven Rechten und mit der Abtreibung angesprochen haben, das war für viele Frauen zum Beispiel aus dem kirchlich konnotierten Bereich ein Grund, das nicht zu unterschreiben. Und es war ganz schwierig, darüber zu diskutieren, dass es dann nicht darum geht, dass man 100% Forderungen unterstützt, sondern dass man ein politisches Zeichen setzt, dass es um Lobbying für eine große Gruppe geht. Und das dürfte schon auch mitspielen. Und das ist für mich auch auf europäischer Ebene die Frage, wenn das immer nur so Einzelpersonen sind, die so in der Gegend herumstehen und dann halt quasi die Paradefeministinnen sind, ist das tatsächlich ausreichend, um auf europäischer Ebene da etwas durchzusetzen? Oder umgekehrt gefragt, wie viel Frauenbewegung im wahrsten Sinne des Wortes braucht es eigentlich, damit das Kraft bekommt und nicht so saftlos bleibt, wie Sie es uns ja geschildert haben. Das ist ja eigentlich kein positiver Befund, würde ich einmal sagen, oder?
Ich würde gerne was dazu sagen. Also ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich die richtige Erklärung ist, weil ich glaube, es geht vielleicht schon noch eine Spur tiefer, wenn wir haben in der European Women's Lobby immer wieder auch so die Vision gehabt und mit der Vision beschäftigt, wie schaut ein feministisches Europa aus, wie würde das ausschauen? Und das wäre schon eine andere Gesellschaft. Also wenn wir uns weg vom Patriarchat begeben, dann schaut es anders aus. Und ich glaube einfach, dass das für viele Menschen angstbesetzt ist, für Männer und Frauen. Also ich glaube, wenn man sagt, wir wollen es anders haben, das ist nicht etwas, wo jeder sofort sagt, weil was wir haben, kennen wir.
Können Sie das so ein bisschen umreißen, was das in Ihrer Vision war?
Naja, da muss man schon auch sich überlegen, wollen wir diese Wirtschaftspolitik, die auf Kosten der Umwelt geht, die auf Kosten von so vielen Dingen geht, oder wollen wir vielleicht ein anderes Wirtschaftssystem? Es gibt so viele Bereiche, die gar nicht, was wir anfangen sollen, ja, weil wir haben uns sehr viel auch beschäftigt. Frauen sind die hauptsächlichen Caregiver. Das ist der Bereich, der überhaupt nicht bezahlt wird. Das heißt, man müsste sich so viel überlegen, die Gesellschaft so umkrempeln. Und das glaube ich einfach, dass auch Angst macht. Also ich glaube einfach, dass für viele das dann, da will ich lieber das Vertraute, nicht ganz so Gute, und könnte ich mir vorstellen. Ja, aber wenn ich wirklich sage, ich will diese Gesellschaft anders haben, ist das unter Umständen für viele angstbesetzt.
Also ich kann das auch bestätigen, also ich habe Frauenvolksbegehren geflyert und ich habe oft gehört irgendwie von irgendwen, der gesagt hat, wieso, mir geht's eh gut, ich bin unabhängig, ich brauche das nicht. Oder die Männer teilweise gesagt haben, wir brauchen das nicht.
Ja, die glauben das wirklich.
Und also ich glaube auch, dass da viel zu wenig Bewusstsein da ist, also auch von Seiten der Frauen teilweise, dass sie eigentlich ja noch wirklich in einem Patriarchat leben und nicht unabhängig sind und nicht. Aber ich frage mich eben aus dieser Tatsache heraus, wie kann man das schaffen, also ohne Angst irgendwie da zu verbreiten, dass man Frauen dieses Bewusstsein schafft, dass wir ja trotzdem abhängig sind sozusagen.
Darf ich nur kurz einen Hinweis geben? Ich gebe vielleicht noch die Gelegenheit, da mehr über das Frauenvolksbegehren zu sagen. Und ich würde sagen, innerhalb dieser politischen Verschiebung, in der wir uns befinden, wo das, was wir thematisiert haben, also ich würde sagen, eigentlich gemäßigte Frauenpolitik, Gleichstellungspolitik, gemäßigt bis progressiv, als in der neuen politischen Ordnung als linksradikal gilt, aber ganz einfach deswegen, weil rechtsradikal die neue Mitte geworden ist. Und das ist ein dramatisches Problem, und das erklärt mit die 500.000 Stimmen. Ich würde sagen, in dieser Situation war es ein großer Erfolg, 500.000 Menschen zur Unterschrift zu bewegen, auch aufgrund der rechten Gegenpropaganda. Und wir haben es ja nicht zuletzt geschafft, mehrere Tausende, auch junge Leute, auch ältere Leute zu repolitisieren und zu mobilisieren. Und das ist, glaube ich, Arbeit an der Gesellschaft, an einer Gestaltung einer besseren Zukunft, die sehr viel nachhaltiger ist als 100 oder 200.000 Stimmen mehr oder weniger.
Vielleicht möchte ich ganz kurz an das von vorher anknüpfen. Ich bin Europarechtlerin und habe in Brüssel gearbeitet und war in den letzten 5 Jahren im Innviertel. Und von einem, sagen wir so, feministischen, hohen, visionären Ross kommend, war das ein richtiger, wie man auf Innviertlerisch gesagt hat, wie am Hintern gesetzt. Nur dazu in der Rolle als Mama von 2 kleinen Kindern, glaube ich, ist ein bisschen sehe jetzt so die Gefahr, weil ich mich dort einfach so teilweise ja fast beschämt gefühlt habe, als Mutter, der das berufliche, eigene berufliche Fortkommen und die finanzielle Unabhängigkeit wichtig ist, bin ich sehr viel in Mutterkreisen, sei es jetzt Stillkreisen, sei es jetzt anderen Kreisen, wo man sich halt als Mamas trifft, habe ich mich fast so ein bisschen gefühlt, als ob ich das rechtfertigen müsste ständig. Und ich gehöre zu den Menschen, die große, große Sorge über Europa haben. Und jetzt habe ich mich wieder mit diesen spanischen Rechten beschäftigt, die ja, glaube ich, die gegen häusliche Gewalt den Schutz aufheben wollen, Abtreibungsrecht, ähnlich wie in Polen etc. Und ich sehe mir so ein bisschen die Gefahr, dass man sie jetzt, dass man jetzt so das auf die Bad Cops schiebt, weil es ist immer leicht, das jetzt einfach auf die Rechten und die Rechtsradikalen zu schieben, weil ich traue mir zu sagen, dass ich mich in Innviertel eher wenig in der rechtsradikalen Szene bewegt habe. Zumindest habe ich das nicht gemerkt. Und dieses konservative Mindset, das ja so verankert bei uns ist. Und die streifen es jetzt ab und schieben es auf die Rechten. Und das finde ich dann eigentlich auch nicht okay, weil, gut, was jetzt schwarz durch blaue Einfärbung türkis werde, kann ich nicht behaupten, dass die in der Vergangenheit für mich als Frau sich eingesetzt haben. Im Gegenteil, das ist genau dieser Spirit, den ich im Innviertel für mich als Frau beschämend empfunden habe. Also im Sinne von beschämt werden, weil ich eben für gewisse Frauen, die man versucht habe, einzustehen.
Ja.
Also wie hole ich das in den Alltag?
Ja. Okay. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Ich meine, ich komme aus dem Bummelland. Und da ist es auch in einer anderen Weise schlimm. Also aufgrund der Zersiedelung und der im Grunde fehlenden Infrastruktur, wo sozusagen das Konservative dem Raum eingeschrieben ist, und das ist ja hier irgendwie auch so, die Struktur sozusagen in Dörfern zu leben, befördert konservatives Denken aus ganz naheliegenden Gründen schon mal, aber das mal außen vor gelassen. Ich glaube, wir sollten nicht vergessen, dass wir auch in den Konservativen keine feministischen Verbündeten haben. Das waren immer Personen, die man entweder ganz massiv überzeugen muss oder gegen die man halt kämpfen muss. Weil die Konservativen stehen auch dafür ein, dass die bestehenden Verhältnisse entweder von vor 30 Jahren die sind, um die wir ringen sollten, oder dass der Status quo das absolut Erhaltenswerte wäre. Also mit Konservativen ist kein Fortschritt zu machen. Und ich glaube, da muss man sich aus feministischer Perspektive ganz klar sein.
Ja. Mir macht auch die Entwicklung in Europa etwas Sorge. Wäre ein eigener abendfüllendes Thema. Mich interessiert aber Folgendes noch zum Lobbying. Europäisches Lobbying zu betreiben, effektives Lobbying zu betreiben, setzt profunde Kenntnis des Gesetzgebungsprozesses der wichtigen Player voraus. Ihre Lobbying-Gruppe, die besteht, ich habe das ein bisschen vermisst oder vielleicht überhört, besteht wie lange schon?
Seit 25 Jahren.
Wenn wir die 25 Jahre hernehmen, war es in der Vergangenheit leichter, ihre Forderungen durchzusetzen, weil jetzt sage ich mal bei Playern wie Kommission, Parlament, Rat, lassen wir mal einen Rat weg. Ist es jetzt schwieriger geworden, weil sich auch die politischen Kräfte verändert haben, weil sich die Entwicklungen verändert haben? Kann man da sagen, dass es jetzt vielleicht ein schwieriger Kampf ist, diese Themen, also diese Rechte oder diese Forderungen zu thematisieren, durchzusetzen? Wobei es ja oft gar nicht darum geht, dass sie sofort einen Gesetzesentwurf erlangen, sondern wollen, sondern Bewusstsein zunächst einmal zu schaffen. Wer sind denn da sozusagen Ihre Player, sage ich jetzt einmal ganz bewusst, Ansprechpartner, wo Sie das Gefühl haben, da kann ich zuerst, also finde ich Verständnis, da tue ich mich leichter. Ist es eher die Kommission? Und wer ist es in der Kommission? Gibt es da einen Kommissar, eine Kommissarin, die für Ihren Bereich die Ansprechpartnerin wäre?
Formal, ja.
Ja, es gibt formal was, aber es ist, also in den 25 Jahren sind natürlich teilweise auch Beziehungen gewachsen. Also wir haben ein Büro in Brüssel, wo teilweise ausgezeichnete Leute sind, die auch immer vor Ort sind. Also weil ich könnte es nicht, ich bin schon in den Jahren wirklich ganz viel gereist, aber das schafft man nicht. Und dann gibt es halt, also ich gebe Ihnen recht, mit manchen ist es auch sinnlos. Also Lobbying zu machen mit Ultrarechten, das glaube ich bringt auch nichts. Aber zum Beispiel gibt es einen Franz Timmermans, der schon zuhört, den man immer wieder ansprechen kann, den wir auch eingeladen haben. Es gibt Kommissarinnen, mit denen wir viel Kontakt haben, Und es sind immer wieder die persönlichen Kontakte auch mit Parlamentariern, also auf allen Ebenen. Das heißt, es gibt da einfach relativ viel Austausch, auch innerhalb der NGOs und also soweit es geht. Ja. Das heißt, Lobbying heißt wirklich auf jeder Ebene das Gespräch suchen und versuchen zu schauen, was geht, wo.
Aber die müssen ja dann ihrerseits sozusagen wieder das vorantreiben, nicht? Das
genau, aber der Timmermans hat zum Beispiel eine eigene Veranstaltung mit uns organisiert, wo es ihm nur um Frauenrechte gegangen ist. Also das nehme ich ihm auch ab, dass er das schon irgendwie ernst gemeint hat. Ja. Ja. Und ich wollte nur gerne Ihnen Recht geben, also es stimmt zwar, dass man nicht alles den Rechten in die Schuhe schieben kann, aber dass man insgesamt nach rechts gerückt sind und dass sich auch die Sprache verändert hat, das ist etwas, was ich einfach gerade auch in Österreich wirklich sorgenvoll sehe. Also was man mittlerweile sagen kann in ganz vielen Bereichen und mit welchem Zynismus, das halte ich für höchst problematisch und das macht natürlich auch was. Ja. Ich bin wahrscheinlich einfach grundsätzlich ein relativ optimistischer Mensch und was ich einfach schon auch sehe, ist, dass auf der Gegenseite sich viel tut und viele Bewegungen sind und auch viel Offenheit ist. Und ich meine, meine Tochter geht zu diesen Friday for Future Veranstaltungen, obwohl in ihrer Schule das dezidiert verboten wird. Ja. Da sind auch die Schulen unterschiedlich. Es gibt schon, denke ich, in vielen Bereichen auch Gegenströmungen.
Ja, da sieht man, der Schulautonomie auch ein Problem sein kann. Ich würde mir gerne zwei Anekdoten erzählen zu dem, was sagbar ist. Eine Anekdote nochmal zu Ihnen und zum, also als ich im Europaparlament war und im Ausschuss gesprochen habe und gemeinsam mit einer Kollegin, Lena Jäger, da haben wir eben spezifisch über reproduktive Rechte und die Situation in Österreich, aber im Grunde im Gesamteuropa gesprochen und dann Länderbeispiele gebracht. So, das ist nur der Kontext. Und in diesem Ausschuss sitzen ganz viele progressive Parlamentarierinnen, weil um den scheren sich primär die Progressiven. Muss man sagen, wie es ist. Und es gibt dann noch ein paar, die dort sind, um national, also in ihren Heimatländern, ihre Propaganda zu verbreiten. Das heißt, sie nutzen ihre Auftritte im Europaparlament nicht für die europäische Politik, sondern sie nutzen sie sozusagen rein für die nationalen Interessen. So gesagt. Und da gab es zum Beispiel eine Europaparlamentarin aus Polen, die ihr Statement abgeliefert hat, dass Dinge beinhaltet hat wie Abtreibung sei Mord. Ich meine, das wird gesagt auf einer öffentlichen Bühne im Ausschuss. Ja, das ist ein öffentlicher Raum. Und Hassrede im Netz, das sei eine Meinung und wir alle dürften unsere Meinung haben und. Lauter solche unsäglichen Bemerkungen gemacht hat. Und die hat weder Englisch gesprochen noch sozusagen bei einer anderen internationalen Konversationssprache mächtig und hat eben, also ich habe nachher gefragt, und sie hat Polnisch gesprochen und sich übersetzen lassen. Und nachdem sie fertig war, hat sie ostentativ ihr Headset abgesetzt und überhaupt nicht mehr darauf reagiert, was wir repliziert haben. Sozusagen, das ist die eine Kommunikationssituation. Und die andere Anekdote ist zu dem, was man sozusagen, was sich in der Sprache verschoben hat, das sind nämlich nicht nur diese Ausfälle im Sinne von Menschen gehören konzentriert oder es sei Faschismus Gabalier zu verbieten. Das sind ganz andere Dinge, finde ich, die relativ liberale Ministerin Bogner Strauß, unsere Frauen- und Familienministerin, hat betont in den Ausschüssen, wie bitte? Sie gilt innerhalb der Regierung als relativ liberal, das habe ich doppeldeutig gemeint. Und ich wollte darauf hinweisen, was sozusagen innerhalb dieses engen Spektrums als liberal gilt. Das war gut, dass Sie den Kontext aufgedeckt haben, meiner düsteren Bemerkung. Sie stellt sich im Ausschuss hin, und nicht nur im Ausschuss, sondern auch dann in der öffentlichen Sitzung, und sagt, es ist ja alles schön und gut, was Sie hier zum Frauenfreiheitsbegehren gesprochen haben, und die häusliche Gewalt ist schlimm und die Einkommensdiskriminierung ist schlimm und dass unbezahlte Arbeit nicht besser aufgeteilt wird, ist schlimm und dass wir nicht besser vereinbaren können, ist schlimm. Und jetzt ist ja alles ganz, ganz wichtig, dass es geändert wird. Und dann hat sie gesagt, aber Gleichbehandlung beginnt zu Hause. Gleichbehandlung beginnt zu Hause. Und da ändert sich es ja auch. Also das füge ich jetzt hinzu, da endet sie für sie auch. Gestern gab es dieses Symposium, Sobotka hat auch ein Thema gesetzt und hat zu 100 Jahren Frauenwahlrecht eine Alibi-Veranstaltung gemacht, wo zwei Freundinnen von mir gesprochen haben. Sie sind sehr zu bemitleiden, weil es war eine scheußliche Veranstaltung. Sie haben das parallel berichtet. Sie haben sind erstens sozusagen gelockt worden auf Podiumsdiskussionen mit Leuten wie dem Loacker von den Neos und der Schramböck. Und im Vorhinein hat es geheißen, sie würden nur Experten in Diskussionen führen. Plötzlich haben sie sich mit diesen Sozial- und Frauensprecherinnen hinsetzen müssen, also als Wissenschaftlerinnen. Und mit denen ernsthaft irgendeine Debatte führen müssen, dass sie was ja unmöglich ist, weil für diese Menschen ja faktenbasierte Argumentation eine Sache des letzten Jahrhunderts ist. Und dort hat die Bogner-Strauß und auch die Schramm und auch die Schimanek von der FPÖ etc. wieder betont, sozusagen Frauen und auch andere Minderheiten und all denen, denen es schlecht geht, die suchen sich das aus, weil es ist eine freie Welt, in der wir leben. Und wenn sie sich sozusagen was, wenn sie was verändern wollen, dann sollen sie, und hat nur die Bogner-Strauß zitiert, zu Hause beginnen und sollen sich bessere Verhältnisse schaffen. Also was heißt das? Euer Elend, eure Verletzungserfahrungen ist eure Privatsache und es geht uns öffentlich gar nichts an. Und ich würde sagen, das Positive am politischen Lobbying, um eine kurze Schleife zu ziehen, ist, dass man versucht, peu à peu und mit aller Kraft Themen wie solche öffentlich verhandelbar zu machen, zu politischen Themen wiederzumachen. Punkt.
Ich möchte kurz anknüpfen ans Innviertel und ob wir jetzt wirklich weiter nach rechts rücken oder nicht. Ich sitze in mehreren Gremien als politische Vertreterin, meistens alleine stimmberechtigt als Frau oder wir sind doch vielleicht zwei, wenn das Gremium größer ist. Also ich sitze in mehreren Gremien und vor 2 Jahren, wie dann die Grünen aus dem Nationalrat geflogen sind, war es nachher viel, viel schrecklicher. Es sind die gleichen Leute in diesen Gremien gesessen. Das Niveau ist gesunken von den gleichen Leuten. Die Sprache war furchtbarer, die Witze waren schrecklicher, echt grauslich. Zum Davonrennen von Männern, die in öffentlichen Ämtern gewählt wurden, haben auf einmal irgendwas aushängen lassen. Und das ist furchtbar als Frau. Ich möchte bitte alle Frauen motivieren, geht in politische Ämter, verschafft euch eine Stimme, lasst uns die, die aktiv sind, nicht alleine. Wir gehen dort unter und dieser Kampf ist nicht lustig und er wird nicht besser werden. Wenn diese EU-Wahl so ausgeht, wie es scheint, dann wird es auch auf noch höheren Ebenen grauslicher zugehen. Und wir Frauen haben noch mehr zu kämpfen und irgendwann einmal wollen wir nicht mehr, weil es nicht lustig ist, wenn man heimgeht und nicht mehr schlafen kann, vor lauter Ärgern über diese Männer, die oft keine Kompetenzen haben, aber glauben, sie sind die großen Macher. Und das ist echt so erschreckend, was sich manche Männer anmaßen. Wir Frauen, wir sind mehr gebildet als die Männer. Wir haben eine bessere Bildung und höhere Abschlüsse. Wieso sitzen wir in keine Entscheidungsgremien oder nur so wenig? Wieso kämpfen diese Frauen, die dort sitzen, nicht für die anderen Frauen, dass wir auch dort sitzen und etwas tun können? Bitte. Danke.
Ich darf ich nur ganz kurz kommentieren, weil ich es super wichtig fand und ich möchte eigentlich Alexandria Ocasio-Cortez zitieren, die sozusagen ganz generalisierbar gemeint hat, this race is winnable. Und es stimmt, wir dürfen nicht aufgeben, sozusagen, um progressive politische Ämter zu kämpfen. Und das wird sich bis 2022 als große Herausforderung darstellen. Aber das ist noch nicht verloren, ja? Wir können das noch umreißen. Diese Orte, wo diese Männer jetzt sitzen, von denen du gesprochen hast, wir kennen uns, deswegen habe ich sie geduzt. Nur kurz als Aufklärung. Ist gleich fertig. Die haben jetzt nichts anderes als zu sich zurückgefunden. Das ist, wer sie sind und wie sie sozusagen innerhalb ihres Lebens geworden sind. Und der Herrenwitz und auch der Damenwitz, ja, das ist nichts anderes als das lächerlich machen des Weiblichen und das findet dort sozusagen permanent statt und es ist kennzeichnend für unsere Kultur. Die sind dort nur, wer sie sind und das ist ein Männerraum und ein Männerraum ist nichts anderes als ein Hort des Sexismus und das sieht man in solchen Fällen wieder.
Ich möchte nochmal kurz zurück zu, was Sie vorher gesagt haben, die Frau Ministerin ist liberal und was das auch schon ausdrückt. Wenn ich jetzt noch ein bisschen zurückschaue, ist eigentlich so diese, dass es keine Frauenpolitik mehr gibt, ist eigentlich schon seit Mitte der 50er Jahre. Also mit der ersten schwarz-blauen Regierung wo das erste Frauenvolksbegehren ja auch noch so ein Versuch war, das Schlimmste aufzuhalten, was man schon gesehen hat, sind ganz viele Sachen mit Sozialabbau, mit den ersten Sparpakete, mit der Pensionsreform, wo der Durchrechnungszeitraum gekommen ist für Frauen, hat sich für Frauen schon sehr viel verschlechtert. Für mich geht es schon zum einen natürlich mit so rechtskonservativen Ideologien, wo Emanzipation, Frauenrechte sowieso keinen Platz haben und wo. Aber für mich geht es auch einher mit dieser neoliberalen Entwicklung. Und auch diese Individualisierung, ja, mit dem, was jetzt argumentiert wird in der Politik, das ist die totale Vereinzelung. Es werden Sachen, soziale Probleme oder strukturelle Probleme von Frauen, werden völlig individualisiert, sie sind selbst schuld. Obwohl es um fehlende Infrastruktur geht, obwohl es um Arbeits- und Beschäftigungen geht, von dem, was man nicht leben kann, von prekären Arbeitsplätzen, von mangelnden Unterstützungsmöglichkeiten rundherum. Also für mich ist es so eine Kombination. Und was ich so schwierig finde, wie kommt man von diesem neoliberalen Zug wieder runter, auf den, was alle aufgesprungen sind, wo jeder glaubt, wir müssen. Und die Wirtschaftskrise hat das jetzt nochmal verschärft, 2008. Österreich hat ganz viel sofort, glaube ich, Frauensachen eingespart. Aber für mich hängt das sehr stark zusammen.
Darf ich, ich habe jetzt kein Mikrofon und muss mir irgendwie anders bemerken.
Darf ich kurz mich nur einschalten zur Diskussion? Ich würde bitten vielleicht, dass wir doch nochmal diese europäische Dimension auch in den Blick nehmen. Wir sind jetzt wieder so in einer österreichischen Debatte gelandet, die zwar wichtig ist, aber für mich wäre schon heute noch die Frage interessant, jetzt gehen wir ja auch in Europawahlen hinein. Es ist ja nicht irrelevant, wen wir da wählen und was wir da wählen in Zukunft. Das schließt ja jetzt auch an Ihr Statement, denke ich, an. Für mich wäre wirklich nur eine wichtige auch Informationsfrage. Sie haben das, Sie haben vom Lobbying gesprochen, Sie haben davon gesprochen, dass Rechte, die nicht durchsetzbar sind, natürlich auch eine gewisse Zahnlosigkeit haben. Der Grund für den Titel der heutigen Veranstaltung war auch, dass wir in einigen Bereichen ja immer wieder erleben, wann in Österreich zum Beispiel Gesetze gemacht werden, die Rechte beschneiden und die widersprechen aber europäischen Normen, dann haben wir die Möglichkeit, zum EuGH zu gehen und zu sagen, das geht nicht, ja, und dann muss das bei uns repariert werden. Und diese Frage stelle ich mir für Frauenrechte auch. Haben wir, anders gefragt, auf europäischer Ebene ausreichend sanktionierbare Frauenrechte, die die Mitgliedsländer oder die Frauen in den Mitgliedsländern schützen können, wenn es blöd hergeht. Ja? Wir reden ja nicht nur von Österreich, sondern auch von anderen Ländern. Ist das schon ausreichend ausgebildet oder müssen wir uns da noch deutlich weiterentwickeln? Das wäre für mich eine ziemlich zentrale Frage. Und wenn ja, dann ist für mich die Frage, wer von den wahlwerbenden Parteien setzt sich momentan dafür ein?
Also, die Antwort finde ich sehr einfach. Nein, wir haben nicht genug. Also das denke ich, gibt es auf europäischer Ebene nicht genug. Nein. Und ich glaube, man muss es sehr... Also es wird da davon, also Europa ist nicht per se ein Garant für Frauenrechte, sondern es wird davon abhängen, wen wir wählen und wer dort wieder das Sagen hat, auf allen Ebenen. Also das ist nicht irgendwie so, dass wir sagen können, ich lehne jetzt zurück, weil es gibt Gott sei Dank eh den Europäischen Gerichtshof und da können wir immer noch schauen, dass wir unsere Rechte kriegen. Nein. Ja, das kommt noch dazu, dass es unter Umständen auch aufwendig ist. Und dann muss man sagen, es gibt viele Dinge, die auch, das ist heute schon gefallen, die nicht so ganz fassbar sind mit Rechten, wenn es um Gleichstellung geht. Und da reicht prinzipiell nicht, was wir haben und da werden wir weiter kämpfen müssen auf allen Ebenen.
Aber es ist sozusagen das Thema in der Normensetzung. Ist das Thema noch in der Setzung von sanktionierbaren Normen auf europäischer Ebene oder wo ist jetzt
auch da denke ich gibt es noch Nachholbedarf, auch da könnte man noch, also allein dass so etwas wie die Istanbul Convention nicht von, also Ungarn hat es nicht unterzeichnet, Polen hat es nicht unterzeichnet und also allein dass es das noch gibt ist schlecht, aber auch darüber hinausgehende.
Es gibt eine Verbindung zwischen Ihrer Frage und Ihrer Frage, denn das Problem ist, dass, also eines der Probleme ist, dass die Europäische Union eine mittlerweile durch und durch neoliberale Institution mit vielen weiteren Institutionen ist, die auch neoliberal durchsetzt sind. Das gilt in Bezug auf das Wissen, das dort generiert wird, das gilt in Bezug auf die Personen und das Mindset, die dort aktiv sind, und das gilt in Bezug auf die Strukturen und auch die Rechte. Und ich möchte nur darauf hinweisen, ja, natürlich werden Rechte ein Garant und das sind sie für Individualpersonen auch, aber was wir haben, sind primär individuelle Rechte. Und individuelle Rechte schützen Gruppen an Personen ganz logischerweise nur sehr bedingt, weil es immer voraussetzt, dass eine Person sich exponiert, die ganzen Verfahrensrisiken auf sich nimmt und es schafft, aus einem Einzelfall einen Fall zu machen, der von strategischer Relevanz und Bedeutung ist. Und das ist äußerst schwierig. Und davon gibt es auch nicht all, ich meine, es gibt viele außergewöhnliche Fälle des EuGHs im Gleichstellungsbereich, aber die berühren die Lebensrealität, abgesehen vielleicht von Müttern, wo der EuGH wirklich Sensationelles geleistet hat, relativ wenig, weil das hindert niemanden am Kopierer, Frauen an den Arsch zu fassen, und das hindert auch kein Unternehmen, Frauen 25% weniger zu bezahlen, weil es Lohnkosten spart. Das heißt immer noch, dass Personen ihre individuellen Rechte durchsetzen müssen. Und was ich denke, was notwendig ist, ist, dass Gleichstellungsrecht sehr viel kollektiver wird und eine stärkere Form des strukturellen Schutzes bietet.
Was könnte das sein?
Das sind, das wären die Möglichkeit, sozusagen vermehrt Verbandsklagen durchzuführen von Opferschutzverbänden, aber auch generell von gleichstellungsorientierten Verbänden. Das kann die Möglichkeit sein, Sammelklagen, das kennt das europäische Modell in dem Sinne noch nicht, durchführen zu können. Und das können sozusagen, auch, wie nennt man das, Schutzgarantien sein, also sozusagen Normen, die sich primär an Unternehmen und Einrichtungen handelt, also mit Sanktionen versehen, bei Sanktionen nicht anders handeln zu können. Also Normen, die strukturell schützen und nicht Personen als Individuen vereinzelt die Bürde, wenn sie zu ihrem Recht kommen wollen, auferlegen, sich doch zu wehren. Ja.
Wurde die Frage nach dem und was tun wir jetzt am 26. Mai schon hinreichend beantwortet?
Ja, also Entschuldigung, da kann ich doch auch noch was zu sagen. Ja, wir wählen keine Rechten, keine Rechtsradikalen, keine Konservativen und keine liberalen Parteien. Das wäre ein ganz guter Schritt, um das Gleichgewicht, also das, wir können immer von einem Gleichgewicht zu sprechen, Europaparlament noch einigermaßen zu wahren. Und wir sollten versuchen, mit so vielen Leuten wie möglich zu sprechen, um die Leute zu dieser Wahl zu bekommen, weil tendenziell ist halt die Wahlbeteiligung bei den Europawahlen sehr niedrig. Das ist ein Grundproblem, und würde man viele progressive Menschen zur Wahl bringen, könnte das natürlich was ändern. Aber ich glaube nicht, dass wir uns der Illusion hingeben könnten, dass wir die rechte Wende im Europaparlament aufhalten können, weil wir uns nicht der Illusion hingeben dürfen, dass sozusagen nur strategisch agierende Parteien oder Gruppen sind. Es sind die Menschen in der Mitte, die so rechts geworden sind und sich ihre Vertretungen wählen. Das heißt, man muss an der Gesellschaft arbeiten.
Ich denke, Sie haben wahrscheinlich keine andere Position, oder?
Nein.
Aber drum wäre für mich sozusagen der zweite Teil dazu. Wir wählen einerseits ein Parlament, und ein Parlament ist gesetzgebend, logischerweise, wenn auch beschränkt in der Europäischen Union. Da wird es auch weiterhin sehr viele Richtlinien geben, sehr viele übergeordnete Verträge, die dann von den Einzelstaaten umzusetzen sind. Aber immerhin, wir haben das, das ist schon mal was. Aber wir haben ja auch die sogenannten Zivilgesellschaften. Und eine Erkenntnis des heutigen Abends für mich ist, dass wir auf dieser Ebene offensichtlich noch kaum europäisches Bewusstsein haben. Dass sozusagen die Frauenrechte zumindest dieser 28 Mitgliedstaaten im Grunde untrennbar miteinander verbunden sind, und dass wir nicht nur darum geht, wie es uns in Österreich da jetzt in unserer kleinen 8 Millionen Oase geht, sondern was ist insgesamt
Und da ist die Frage, wie kann man auf europäischer Ebene dieses zivilgesellschaftliche, supranationale Lobbying, Zusammenarbeiten, einander informieren, wie kann man das stärken, weil das wird, wenn alle diese Prognosen eintreffen, die Sie jetzt so sagen, wichtiger denn je werden, oder? Weil da wird es 5 Jahre geben, wo es eine starke Gegenbewegung brauchen wird.
Also ich denke, es ist Engagement in dem Bereich, wo man tätig ist. Also es gibt ja internationale Frauenverbände, also nicht nur die Medical Women's International Association, es gibt wirklich ganz, ganz viele internationale Verbände, wo man, wenn man sich dafür interessiert, einfach mitmachen kann.
Aber ich frage ganz provokant, kann man sich bei Ihnen anhängen? Also kann man sich bitte also stärker anhängen und sagen, yeah, machen wir aus der eine größere Geschichte?
Ja, es gibt ja den österreichischen Frauenring, der Mitglied ist, mhm, und die toll dabei sind, also die haben ja einen National Coordinator auch entsandt.
Aber kann man das in die Breite aus diesen Institutionen?
Ja, das sind ja die, also man kann sofort sagen, wenn man in einem Verein ist, wir werden Mitglied beim österreichischen Frauenring.
Dann prüfen und wir das aber erst.
Ja, wir prüfen es auch in der EWL, natürlich. Also ja, ja. Wenn jetzt die Ziele übereinstimmen.
Aber die sind weit gefasst, ja.
Die sind weit gefasst, ne, wir sind bei der EWL schon so, dass wir mittlerweile ein gewisses Commitment in manchen Bereichen verlangen, weil ich meine, ja, wir wollen tatsächlich nicht. Also es kann nicht sein, dass unter Umständen auch die EWL unterwandert wird von, weiß ich nicht. Ja. Ja. Es ist schon auch die Gefahr. Also wir achten schon drauf, wer aufgenommen wird, aber wenn da Interesse besteht, irrsinnig gern. Und dieser Austausch, ich finde das auch persönlich extrem interessant und bereichernd und auch faszinierend, was aus den einzelnen Ländern kommt. Und wirklich auch so, dass man auch Themen, die in der Medizin sind, wo ich wirklich das erste Mal dort davon gehört habe, wurscht ob Leihmutterschaft, was das eigentlich im Hinblick auf Frauenrechte ist, was da passiert, das war mir viel zu wenig bewusst, ja, obwohl das mein Gebiet betrifft. Ja, das ist jetzt nur ein Thema zum Beispiel. Ja. Das heißt, ja, Engagement jederzeit und andocken kann man ganz vielen verschiedenen Stellen, denke ich. Ja. Ich würde mir nur sehr genau anschauen, natürlich schon auch wo, aber den österreichischen Frauenring kann ich nur empfehlen, ja. Die sind schon gut.
Gut. Wie schaut's aus? Ratlosigkeit, Optimismus, Pessimismus?
Ich arbeite seit vielen Jahren in der Regionalentwicklung und bin natürlich eine Europäerin. Und ich stelle einfach fest, dass es ganz schwierig ist, speziell Frauen am Land dazu zu ermutigen, ein bisschen weiterzuschauen, weiterzugehen, sich zusammenzuschließen, sich zusammenzutun, irgendwie Argumente zu finden, die Mut machen, die überhaupt ein bisschen aufrütteln, die dieses Dilemma, das es in vielen Bereichen gibt, aufzeigen. Und ich selber habe überhaupt kein Problem damit. Ich bin 53, ich bin eine Feministin, ich werde als solche bei uns in der Region anerkannt. Ich kann mich gut durchsetzen. Mittlerweile ist bei uns im Vorstand das Thema Sprache, gegenderte Sprache, überhaupt kein Thema mehr. Also sogar unser Obmann, unsere Vorstandsmitglieder fangen an, gegendert zu reden. Aber es ist ganz schwierig, Menschen, die jetzt nicht direkt involviert sind, speziell Frauen, zu motivieren, sich zu beteiligen, sich zu öffnen. Und mir fehlen da ganz oft Argumente. Und ich stelle einfach fest, dass speziell jüngere Frauen, es tut mir irgendwie total leid, ich habe das Gefühl, die können gar nicht mehr den Mut aufbringen, da wirklich aufzutreten und stark zu sein, weil die total erschlagen sind von dem, was sie heute in ihren jungen Jahren oder jüngeren Jahren erlebt haben. Was bei uns oder bei mir vielleicht noch anders war, da war irgendwie so Aufbruchstimmung, was Emanzipation, was Frauenrechte betrifft, das ist irgendwie nimmer und das macht mir große Sorge. Denn beginnen tut alles an der Basis und die Basis ist einfach trotzdem am Land, ist in kleinen Regionen und wenn es da nicht funktioniert, wenn wir es da nicht schaffen, uns stark zu machen, zusammenzurücken, was zu bewegen, wie soll es dann auf Europaebene gehen? Und meine Frage ist, wie kommt man zu guten Argumenten? Und was sind gute Argumente?
Ich glaube, viel zuhören, was die Jungen auch beschäftigt. Und was es schon gibt, es gibt von der European Women's Lobby speziell für junge Frauen eine sogenannte Summer School, die ich wirklich sehr, sehr toll finde. Das haben wir Agora genannt. Da kann sich übrigens jeder und jede bewerben. Da muss man auch nicht Mitglied bei der EWL sein oder sonst wo Mitglied sein. Und das ist eine Art Feminismus-Schule, wo man, ist wirklich so, also wo man einfach versuchen, Diskussionen zu machen, wo man Fragestellungen aufwirft und wo man wirklich, also die gehen begeistert dort weg. Das ist in Brüssel. Und also auf der EWL-Homepage kann man sich aber immer dafür bewerben. Es ist ziemlich kompetitiv, weil sie viel bewerben, aber wir achten darauf, dass es sehr diverse Zusammensetzungen gibt. Also und ich fände das großartig. Und es gibt auf europäischer Ebene, kann ich mich erinnern, gibt schon, das war ja beim CSW einer der Schwerpunkte 2017, glaube ich, war Rural Development. Und das war eben Frauen im ländlichen Bereich. Also da war das überhaupt die New Yorker Schwerpunkt. Das heißt, da gibt es schon Dinge. Und da wäre es vielleicht auch interessant, einfach international Leute zu finden, die das auch betrifft, weil das dann schon auch wieder unter Umständen in der eigenen Region interessant ist. Wenn man sagt, ich habe jetzt einmal geredet mit Leuten in wo auch immer, in Irland, wie es denen geht, und dass man da unter Umständen was auf die Beine stellen könnte. Und die Argumente, ich glaube, man muss zuhören und fragen, was die beschäftigt. Und das ist auch bei den jungen Ärztinnen übrigens nicht so einfach. Das ist nämlich auch ein relativ konservatives Biotop, wofür finden Feminismus brauchen sie nicht. Aber wenn man dann ansetzt, wenn es schwierig wird, wenn die Kinder kommen und alles sich nicht mehr ausgeht und man sieht, ah, komisch, die Männer ziehen uns jetzt davon, die müssen nämlich nicht daheim bleiben bei den Kindern, dann wird es oft doch interessant.
Wir haben
Darf ich noch?
Ja, oder? Genau, wir haben ein bisschen später begonnen, darum dürfen Sie noch.
Okay, danke. Ich freue mich auch auf das Getränk, deswegen halte ich es kurz, aber ich finde, die Frage ist äußerst wichtig. Und die Frage nach den guten Argumenten, da würde ich sagen, es ist ein, also auch nach sozusagen 2,5 Jahren Wahlkampf für das Frauenvolksbegehren, es ist eben sehr an die Zielgruppe anzupassen. Aber was man immer sozusagen in Verbindung bringen muss, ist die strukturelle, grundlegende Ebene mit einer konkreten, die an Lebensrealitäten anknüpft. Und das braucht Vorbereitung, das braucht Analyse, das braucht eine Organisation im Hintergrund, die das mitträgt. Und so funktioniert soziale Veränderung, sozusagen die Leute mit Analysen, guten Argumenten zu organisieren und zu bewegen, diese Welt zu verändern, wenn man denkt, dass man sie verändern kann, will, sollte. Und ich glaube, diese grundlegenden Fragen müssen wir heute sehr viel radikaler nochmal stellen, weil wir erleben sozusagen ja die Zerstörung der Natur und des gesellschaftlichen Naturverhältnisses, wenn man es so nennen will. Und ich möchte, weil das passt zu diesem Abend sehr gut, zumindest zu der Gender-Komponente, die Natur und die Umwelt sind was, was kulturgeschichtlich weiblich konnotiert ist. Und dass sozusagen die Natur ausgebeutet und marginalisiert oder sozusagen peu à peu zerstört wird, hat auch mit dem Geschlechterverhältnis zu tun und damit, was und wem wir kulturell für eine Bedeutung zuweisen. Das heißt, die Zerstörung der Umwelt ist auch ein feministisches Thema und deswegen ist die Ökologisierung in einem sozialen Sinne des Steuersystems auch feministisch argumentierbar, weil es geht, wie bei der Care-Arbeit, letztlich um ein gutes, um ein anderes Leben und bei der Frage nach der Ökologie geht es ganz grundsätzlich um unser Überleben. Und Entschuldigung, wer damit nicht zu überzeugen ist, der ist eh verloren. Wenn sozusagen das Überleben und der Kampf für eine bessere, gerechtere, fairere Welt nicht dein Ding ist, ja, dann ist es nicht dein Ding. Aber es ist unser Ding. Und ich glaube, dass wir genügend Leute überzeugen können für ein Leben mit weniger Macht und Herrschaft, die uns sozusagen über das Leben hinweg erdrücken, zu kämpfen und für mehr Freiheit, und zwar für richtige Freiheit.
Ich glaube, ein schöneres Schlusswort finden wir nicht mehr. Ich bedanke mich sehr herzlich, Frau Schwarzberger-Wetschei und Herr Berger, vielen Dank für diesen angeregten Abend. Wir haben naturgemäß das Thema angerissen, wir haben von ein paar Perspektiven drauf geschaut und wir werden am 26. Mai uns entsprechend verhalten. Und ich hoffe, dass auch EWMD als europäisches Frauennetzwerk diesen Ball aufgreift, dass es eine starke Zivilgesellschaft, eine feministische in Zukunft auch brauchen wird. Bedanke mich bei allen fürs Kommen. Das nächste Format Keplerinnen gibt es am 16. September. Genau. Traumaschule am 16. September wieder hier an einem Mittwoch mit den Keplerinnen. Einen schönen Abend noch. Getränke gibt es hinten. Bitte die Spende im Anschluss nicht vergessen. Dankeschön.